Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 103 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. September 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprechen mit Christian Schwalb, Geschäftsführer des Informationsportals Worksurance, über die neuen Worksurance-Produkte zur Arbeitskraftabsicherung und was sie anders macht als bisherige Ansätze.
In den News der Woche gibt es die ersten BU-Fälle durch Corona. Eine Studie zeigt, worüber sich gesetzlich Versicherte beschweren. Versicherungen einzusparen, um in der Krise liquider zu sein, ist für die meisten Deutschen keine Option. Und die Cyberversicherung schreibt tiefrote Zahlen.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Berufsbildvermittler, sprechen wir mit Philipp Kantschik, Geschäftsführer von Policen Direkt. Er sagt, was es mit der Nachfolgewelle im Maklermarkt auf sich hat und spricht über das ein oder andere überraschende Ergebnis des Maklerbarometers 2022.
Im Gespräch.
Das Informationsportal Worksurance haben Geschäftsführer Christian Schwalb und Chefredakteur Philipp Wenzel ins Leben gerufen, um Endverbraucher über die Arbeitskraftabsicherung zu informieren. Aber wenn die Leute eh schon da sind und also offenkundig Interesse am Thema haben, ist es da nicht logisch, auch gleich passende Produkte anzubieten und sie online abschließbar zu machen? Doch, doch, dachten sich die Macher und haben genau diese Produkte nun gestartet. Welche neuen Wege Sie dabei gegangen sind, besprachen wir mit Christian Schwalb. Hallo Christian Schwalb und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Karin, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Wir sprechen nämlich ein bisschen über die Arbeitskraftabsicherung und ihr habt euch da bei Worksurance was Neues überlegt. Aber dazu erstmal gleich. Wir starten mit einer allgemeineren Frage, nämlich Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist ja eigentlich ein super Produkt und eigentlich sollte auch jeder, der eben von seinem Einkommen lebt, es abschließen. Aber 2/3 der potenziellen Kunden haben trotzdem diesen Schutz nicht. Woran liegt das denn, deiner Ansicht nach?
Boah, ich glaube, empirisch haben wir das jetzt nicht erarbeitet direkt, sondern wir verlassen uns da auch auf qualitative Umfragen, ne, die letztendlich aus unserer Sicht seit Jahren immer die gleichen Gründe so ein bisschen aufzeigen, warum keine Berufsunfähigkeit oder Alternativprodukte für den Fall Einkommensschutz abgeschlossen werden. Das sind so Punkte wie, das ist natürlich nicht unbedingt billig für viele Berufsgruppen. Manchmal ist der Kunde auch zu krank. Ich glaube, was wir immer wieder feststellen, ist auch, dass die Produktsituation um die Berufsunfähigkeit sehr komplex ist. Viele Fragen, du kannst es online nicht wirklich umsetzen. Und als letzter Punkt müsste man eigentlich noch aufzählen, dass es natürlich auch immer wieder noch ein Thema des Vertrauens ist, vielleicht auch in die Branche. Deswegen würde ich sagen, hängen wir seit gefühlt 10 Jahren und länger bei dieser Quote, die du schon angesprochen hast, eben rum.
Genau, und ihr habt euch dann jetzt gedacht, so, das reicht jetzt mal. Wir wollen da eine größere Verbreitung reinbringen und seid bei Worksurance also selbst aktiv geworden und habt neue Tarife gestartet. Da gibt es einmal den Worksurance Punkt Starter und einmal den Worksurance Punkt Performer. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Genau. Also ich muss vielleicht was dazu sagen. Uns geht es bei Worksurance vor allem darum, dass wir neue Wege ausprobieren, Kunden anzusprechen und Kunden zu erreichen, die wir eben seit 10, 15 Jahren über die klassischen Wege nicht erreichen. Deswegen ist die Plattform so entstanden, dass wir eine große SEO-Plattform gebaut haben mit relevanten Themen, dass der Kunde sich zu dem Bereich umfassend informieren kann. Jetzt haben wir den Kunden im besten Falle auf der Homepage, zeigt er damit Interesse. Und da war eben unsere konsequente Überlegung, dann müssten wir ihm auch Produkte anbieten, die er genau an der Stelle machen kann, abschließen kann. Und wir wollten genau diese Fehler, die ich jetzt vorhin schon aufgezählt habe, diese Herausforderungen, die wollten wir so ein bisschen umgehen. Deswegen war für uns klar, wir brauchen neuartige Produkte, wir wollten diese Komplexität rausnehmen, wir wollten unbedingt relativ günstig sein in der Absicherung und es muss für den Kunden einfach verständlich sein, sodass er auch bereit ist, es online abzuschließen. durchaus auch ohne die Hilfe und Begleitung von einem Berater, weil er ist ja eh schon auf einer Expertenseite. Er hat hoffentlich unseren Trust an der Stelle schon aufgenommen in unserer Kompetenz und traut sich dann auch zu, hier ein Produkt abzuschließen. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Und jetzt testen wir uns da aus mit den neuen Tarifen, die quasi darauf basieren, dass der Kunde ganz eigenständig sich mit dem Thema beschäftigen kann, durchgeleitet wird durch eine sehr intuitive Abschlussstrecke, bei der wir versuchen, eine Negativ- oder eine Antiselektion möglichst zu vermeiden. Das heißt, wir haben da eine Gesundheitsprüfung drin, die findet ein bisschen anders statt, die findet streng statt, also ist eine klassische 0-1-Auslese. Aber das werden die geneigten Zuhörer dann sich vielleicht mal live anschauen können, das will ich gar nicht so groß beschreiben.
Okay, und wie sieht es da mit dem Leistungsauslöser aus? Das ist ja zum Beispiel ein großes oder oft ein Problem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass irgendwie keiner was mit 50% berufsunfähig anfangen kann. auf welche Leistungsauslöser seid ihr gegangen bei den Tarifen?
Also das war tatsächlich für uns so der größte Ansatzpunkt aus unseren Erfahrungswerten. WorkSurance ist ja Teil unserer Firmengruppe Scala. Wir haben hier mit dem BU-Experten-Service eine Tochtergesellschaft, wo wir uns auf das Thema Leistungsfälle spezialisiert haben, schon seit 2012. Und wie du richtig sagst, genau diesen Erfahrungsschatz, dass wir einfach diese Komplexität erkennen im Leistungsfall für den Verbraucher. Wie muss eine Berufsunfähigkeit nachgewiesen werden? Was ist da alles notwendig? Wo gibt es Fallstricke? Wo gibt es Diskussionen? Das war unser größter Ansatz, das rauszunehmen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eben keine Berufsunfähigkeit als Ansatz zu nehmen, sondern eine AU-Produkt, eine Arbeitsunfähigkeit. Und unser konkreter Auslöser ist am Ende die Krankschreibung, der gelbe Schein. Das ist für jeden Verbraucher einfach zu verstehen. Und deswegen ist das auch für uns quasi die unwiderlegliche Vermutung, die wir an der Stelle darlegen können mit diesem konkreten Schein. Und das versteht jeder Kunde. Und es ist eindeutig, das war unser Ansatz.
Okay, und wie unterscheidet sich dann das Starter von dem Performer-Produkt?
Beim Starterprodukt ist es so, das ist günstig kalkuliert. Da gehen wir ganz bewusst an Einsteiger. Das ist auch vom Eintrittsalter nach oben relativ begrenzt. Es ist von der Absicherungshöhe begrenzt. Es hat aber vor allem ein echtes Novum drin. Wir unterstützen junge Menschen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ihren Job nicht mehr machen könnten, bei ihrer Motivation dann zum Beispiel proaktiv umzuschulen. Die prämieren wir. Das heißt, sie kriegen dafür eine Anerkennung, wenn sie das auch letztendlich leisten, A, schon wenn sie sich dafür entscheiden und B, am Ende, wenn sie das positiv erreichen. Und das Performer-Produkt ist quasi ein Upgrade, das geht im weitesten Sinne an Kunden, die 30 sind und älter sind, also in der Karrierephase, mein Absicherungsbedarf steigt, da habe ich die Möglichkeit A, das Versicherungsendalter höher zu setzen und ich habe zum Beispiel ab dem vollendeten 55. Lebensjahr eine vollständige EU dabei, dass bei Erwerbsunfähigkeit die Leistung quasi dann komplett gezahlt wird, dauerhaft. Grundsätzlich ist es so im Tarif, dass die Leistung eine abgekürzte Leistung ist, die immer maximal für 24 Monate gezahlt wird. Das ist noch ganz wichtig.
Okay, und wie hoch sind da so die Renten, die man sich die Maximalgrenze der Rente, die man sich dann aussuchen kann?
Beim Starter ist es so, du kannst bis 1.500 Euro dich versichern und beim Performer kannst du bis 3.000 Euro dich versichern. Das Spannende ist, das ist ein AU-Produkt. Das ist für all diejenigen, die einen Kunden finden, der im Bereich der Berufsunfähigkeit noch nicht so aufgestellt ist, dann vielleicht auch ein guter Ansatz zu sagen, Mensch, ich könnte diese Absicherung nutzen als ersten Schritt und könnte das dann im Nachgang ergänzen, nochmal um eine BU-Absicherung als Idee.
Ja, okay. Und wie teuer, wo liegen die dann preislich? Also wie viel muss man da so investieren?
Also im Endeffekt ist es so, wir haben den günstigsten Einsteiger, mal jüngster Eintritt, einfachstes Risiko. Und da bist du mit 11,99 Euro, haben wir ausgerechnet, beim Rückversicherer schon dabei, wenn du beim Starter in das Produkt reinkommst. Insgesamt ist es so, dass wir feststellen, wir haben drei Berufsgruppen, die wir im Kollektiv kalkuliert haben und du bist bei guten Risiken günstiger als eine Berufsunfähigkeit und dann muss man schauen, wann das Eintrittsalter ist, welche Höhe ich versichere, dann wird es natürlich auch mal teurer, dass du bei 60, 65 Euro auch raufkommst, das passiert schon auch, aber das muss man dann einfach mal direkt rechnen, um da ein Gefühl dafür zu kriegen. Insgesamt sind wir, ich würde sagen, zwischen 15 und 20% günstiger als eine Berufsunfähigkeit und eins ist immer ganz wichtig, das ist mir an der Stelle vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen. Was uns geleitet hat in dieser Produktentwicklung war der Blick, was erwartet ein Kunde und wo sind die Hämmer und der Hemmschuh beim Kunden, sich mit einer Absicherung zu beschäftigen. Wir hatten nicht die Brille der Spezialisten auf, was ist das bestmögliche Produkt für eine Arbeitskraftabsicherung. Das war nicht unser Ansatz.
Okay. Mhm. Nun hattest du ja eben schon die Rückversicherer erwähnt. Mit welchen Partnern arbeitet ihr denn hier zusammen?
Genau, wir haben die Tarife gemeinsam mit der Deutschen Rück entwickelt. Wir haben vor knapp 1,5 Jahren eine Kooperation eingegangen als Scala-Gruppe mit der Deutschen Rück. Und da war uns wichtig, dass wir neue Themen entwickeln. Das ist jetzt das erste Produkt, das wir gemeinsam entwickelt haben. Weitere sind da gerade in Planung. Im Softwarebereich ist es so, dass wir uns einen dynamischen Partner aus Berlin gesucht haben mit Emil. Die sind bisher eigentlich nur im Sachversicherungsbereich unterwegs. Ist heute unser Partner, der uns unterstützt, so eine dynamische Antragsstrecke zu bauen. Und diejenigen, die als Erstversicherer uns quasi ihr System zur Verfügung stellen, auf deren Plattform wir das machen können, dann nutzen wir den gleichen Versicherer wie GetSurance. Dann nutzen wir die Square Life in Liechtenstein.
Okay. Ja, und dann als Abschlussfrage noch, die Produkte sind ja für den Online-Abschluss gebaut eben. Die Leute informieren sich, kommen auf GetSurance und sollen dann eben auch gleich das Produkt abschließen. Nun seid ihr ja aber eben auch Vertriebler. Und ich glaube, eine Frage, die sich da manche wahrscheinlich stellen, ist, warum bleibt denn der Vermittler außen vor? Ist die Online-Abschlussstrecke nicht quasi der böse Feind des Vertriebs?
Sehe ich gar nicht so. Ich will aber gleich das Erste wegnehmen. Es ist nicht so, dass wir Vermittler außen vor lassen wollen. Das ist gar nicht der Fall. Da komme ich gleich nochmal drauf, wie das Ganze funktioniert. Aber wir sind halt gerade jetzt in der Projektphase. Das heißt, wir testen das Ganze jetzt mal selber aus, wie wir damit ankommen. Viel wichtiger ist, denke ich, die Betrachtung aus einer Metaebene darüber auf den Markt. Wenn wir feststellen, was wir einleitend in unserem Interview jetzt ja auch schon hatten, dass wir seit 10, 15 Jahren die Durchdringungsquote nicht steigern können und wir die ganze Zeit so bei 25% oder ein Drittel, je nach Markterhebung, Durchdringung landen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie schaffen wir es, relevant darüber hinaus diesen Bereich zu steigern? Und dann müssen wir neue Wege gehen. Und ich glaube ganz fest daran, wenn ich heute die jüngere Generation erlebe, für die ist das die Direktansprache, die Direktabschlussmöglichkeit ein ganz wesentlicher Treiber. Und warum soll ich dieses Feld Unternehmen überlassen, die quasi nur punktuell den einen Bereich können, sich nicht mal fachlich gut auskennen? Da ist es doch viel besser, wenn Experten wie wir alle, die im Finanzbereich fest verankert sind, dieses Thema anbieten, um den Kunden im nächsten Schritt auch in eine weitere Betreuung und in einen Cross-Selling-Aspekt mit reinzubringen. Das ist ja viel, viel wichtiger. Und deswegen gehen wir heute her, bauen mit GetSurance einen neuen Markteintritt für ein Direktangebot und im nächsten Schritt werden wir die Partner, die bei GetSurance dabei sind, die Möglichkeit geben, diese Produkte genauso in ihrem Kundenkreis mit anzubieten. Und darüber hinaus wird der nächste Schritt sein, das zu öffnen für weitere Vermittler. Es ist in dem Produkt so kalkuliert, dass wir nicht mit einer AP arbeiten, die als Front-Up-Provision funktioniert, sondern es gibt eine laufende Provision aus dem Beitrag. Solange der Kunde den Vertrag nutzt, wird eine Provision fließen, die dann auch der Vermittler bekommt. Also da haben wir alles soweit vorbereitet, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal den Markteintritt prüfen und wollen selber unsere Erfahrungswerte machen und dann gehen wir diese nächsten Schritte.
Ja, dann wünsche ich euch schon mal viel Erfolg dabei. Auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Den Link verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Dann kann sich das jeder auch nochmal in Ruhe anschauen.
Super, freue ich mich. Vielen Dank für das Interview.
Die News der Woche.
In der Versicherungsbranche wurde schon vielfach darüber gerätselt, ob und wann sich die Corona-Pandemie in den Leistungsfällen der Berufsunfähigkeitsversicherung niederschlägt. Der Lebensversicherer DBK hat dazu nun jüngste Erkenntnisse aus seinem 450.000 starken BU-Datenbestand geliefert.
Demnach hat die Corona-Pandemie erstmals in der Unternehmensgeschichte der Koblenzer auch die Berufsunfähigkeitsstatistik erreicht. In 6 Fällen war im Jahr 2021 eine Covid-19-Erkrankung und deren Folgen Grund für eine Berufsunfähigkeit. Das ergibt einen Anteil von etwa 0,6% an allen rund 950 Leistungszusagen, die DBK im vergangenen Jahr aussprach.
In knapp 45% der Fälle waren psychische Erkrankungen Grund für die Berufsunfähigkeit. Damit bleiben sie der eindeutige Hauptauslöser für eine BU. Als zweitgrößten Grund nennt die DBK mit 15,4% Geschwülste, wie zum Beispiel Krebserkrankungen. Mit 11,9% war der Bewegungsapparat, also Rücken und Gelenke, der drittgrößte Anlass, nicht mehr arbeiten zu können.
Laut DBK schwankt der Anteil psychischer Erkrankungen als Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit seit Jahren zwischen 40% und 45%. Im ersten Corona-Jahr 2020 lag er bei 40,6% und schoss dann im zweiten Corona-Jahr 2021 auf die zuvor genannten 44,9%. Haben also der Lockdown sowie pandemiebedingte Geldsorgen zu einer erhöhten psychischen Belastung der DBK-Kunden geführt? Ganz so einfach ist es nicht. Denn auch im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Anteil psychischer Erkrankungen mit 44,1% fast genauso hoch wie zuletzt. Klar ist, die nervliche Belastung der Deutschen wird in diesem Jahr im Angesicht der aktuellen Energiekrise sicherlich nicht geringer ausfallen.
Warum soll man nicht einfach mal den Mund aufmachen, wenn etwas nicht passt? Und wenn es dann auch noch was bewirkt? Offenbar ist in Bezug auf das Gesundheitssystem durchaus beides der Fall. Immerhin hat sich mehr als die Hälfte der Deutschen bei Arzt, Therapeut, Pfleger oder Krankenversicherung beschwert. Genau genommen waren es 57%. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschers YouGov für die SBK Siemens Betriebskrankenkasse hervor. Daran nahmen 2052 Menschen teil.
Von diesen Befragten haben sich 42% über Ärzte, Therapeuten oder Pfleger beschwert, weil sie die Behandlung nicht in Ordnung fanden. 31% hatten ein Problem mit ihrem Ansprechpartner. Und bei 27% gab es Probleme, einen Termin zu vereinbaren.
Ganz so ausgewogen geht es bei den Krankenversicherungen nicht zu. Wer gegen sie ins Feld zog, tat das in jedem zweiten Fall, weil sie für eine Behandlung nicht zahlen wollte. Dann kommt erst einmal eine Weile nichts. Und je 23% fanden entweder eine Beratung nicht gut oder vermissten das nötige Verständnis für die persönliche Situation.
Doch immerhin tut sich etwas, wenn man sich in die Brust wirft. Laut Umfrage bearbeiteten die kritisierten Ärzte, Therapeuten und Pfleger über die Hälfte der Beschwerden, nämlich 56% erfolgreich. Bei Krankenversicherungen liegt die Quote gar bei 60%. Damit das aber vielleicht noch besser wird, sollten die Betroffenen Kritik gegenüber noch offener werden. Das wünscht sich jeder dritte Befragte.
Tschüss, Netflix-Abo, ade, geliebte Kinoabende? In welchen Lebensbereichen würden die Deutschen den Rotstift ansetzen, wenn sie durch Preisanstiege und Kaufkraftverlust 20% weniger Geld zur Verfügung hätten? Dieser Frage ging der Ergo-Risikoreport 2022 nach, den der Düsseldorfer Versicherer nach 2018 und 2019 zum nunmehr dritten Mal vorgelegt hat. Die gute Nachricht für die Versicherungsbranche lautet: Bestehende Versicherungen zu kündigen, um den finanziellen Spielraum zu vergrößern, kommt nur für 14% der Befragten in Betracht.
Die Top 3 der Sparmaßnahmen der Deutschen lauten hingegen so: 74% wollen ihre alltäglichen Ausgaben reduzieren, 60% planen, ihren Energieverbrauch zu senken und 46% würden kostenpflichtige Freizeitaktivitäten deutlich herunterfahren. Erst mit einigem Abstand folgt das Zurückgreifen auf Erspartes mit 26%. Die Kündigung von Entertainment-Abonnements mit 24% und das Einstellen von Spendenaktivitäten mit 21%. Für immerhin 16% käme ein Zweitjob in Betracht, um die finanziellen Möglichkeiten stabil zu halten. Das gilt insbesondere für die 18- bis 30-Jährigen.
Aber wie sieht es an der Sparfront aus? Würden die Deutschen sich auch in risikoreichere Geldanlagen wagen, verbunden mit der Hoffnung, Renditen zu erzielen, die mit der Inflation zumindest halbwegs mithalten? Nun, zwar seien die Bundesbürger traditionell als ängstliche und risikoscheue Sparernation bekannt, wie es in der Ergo-Studie heißt, allerdings deute der aktuelle Risikoreport darauf hin, dass sich hier langsam etwas ändere. So sei der Anteil der Bundesbürger, die Aktien, Fonds oder Anleihen besitzen, von einem Viertel im Jahr 2018 auf aktuell ein Drittel gestiegen. Anlagen in Aktien, Fonds und Anleihen sind auf dem Vormarsch, betonen die Autoren.
Hacker verwandeln das Internet zurzeit in ein ziemlich teures Pflaster. Und zwar für die Anbieter von Cyberversicherungen. Denn wie der Branchenverband GdV meldet, sind sie mit diesem Geschäftsfeld erstmals in die Verlustzone gerutscht.
Und zwar ziemlich tief, wie GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ausführt. Er sagt nämlich, unter dem Strich betrug die Schadenkostenquote fast 124%, nach 65% ein Jahr zuvor. Das bedeutet, Cyberversicherer gaben für jeden Euro Prämie im Gegenzug 1,24 Euro für Schäden und Verwaltung aus. Kein gutes Geschäft.
Dabei wuchs der Markt für Cyberversicherungen sehr kräftig. So stiegen im vergangenen Jahr 6 Anbieter mit Cyberpolicen neu in den Markt ein, der daraufhin 39 Anbieter zählte. Das Prämienvolumen wuchs von 106 auf 178 Millionen Euro. Und die Zahl der Cyberkunden legte um etwa ein Viertel auf 243.000 zu.
Das Problem an der Sache sind die erfolgreichen Angriffe. Insgesamt verzeichneten Cyberversicherer im vergangenen Geschäftsjahr knapp 3.700 Schäden. Das ist ein Zuwachs von 56% gegenüber dem Vorjahr. In der Zeit vervierfachte sich die Schadenssumme beinahe, von 37 auf 137 Millionen Euro. Hinzu kommen laut GdV Schäden aus den Vorjahren, für die die Versicherer zusätzliche Rückstellungen bilden mussten, nebst Abschluss- und Verwaltungskosten.
Woran es meistens noch hapert, das sind die Schutzmaßnahmen in den versicherten Unternehmen. So beklagt Asmussen, die Angriffe werden immer professioneller und häufiger. Aber das Niveau der IT-Sicherheit stagniert seit Jahren. Wir sehen bei den meisten Unternehmen noch große Sicherheitslücken. Versicherer könnten zwar Restrisiken von Angriffen absichern, so ein Schutz setzt aber auch ein gewisses Maß an IT-Sicherheit voraus.
Das Schwerpunktthema.
Deutet man das Policen-Direkt-Maklerbarometer 2022 richtig, rollt auf dem Markt für Versicherungsmakler eine große Nachfolgewelle heran. 3 von 4 Maklern haben sich bereits mit der Frage befasst, wer mal ihr Nachfolger sein und den Bestand an Versicherungen übernehmen soll. Doch bedeutet das auch, dass die Makler gut gerüstet sind, wenn sie in einigen Jahren in Rente gehen? Naja, meint Philipp Kanschek, Geschäftsführer von Policen Direkt. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Ergebnisse der großen Umfrage aus seinem Hause, die sich rund um das Thema Maklernachfolge dreht. Und im Gespräch erklärt er auch, welche Risiken und Nebenwirkungen bei der Übergabe des Staffelstabs drohen. Guten Tag, Herr Dr. Kanschek, viele Grüße nach Frankfurt und herzlich willkommen zurück im Podcast.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Grüße nach Hamburg.
Herr Dr. Kanschek, viele Versicherungsmakler gehören der Generation der Babyboomer an, die in den nächsten Jahren in Rente geht. Das aktuelle Maklerbarometer 2022 von Policen Direkt rechnet vor diesem Hintergrund mit einer regelrechten Nachfolgewelle. Sind die Makler in der Breite gut gerüstet, um diese Welle erfolgreich zu reiten, oder wird es viele Makler am Ende umreißen?
Um die Frage zu beantworten, muss man vielleicht zunächst mal erklären, was das Policen Direkt Maklerbarometer ist. Wir fragen einmal im Jahr nach aktuellen Stimmungen im Maklermarkt, breite Themenspektrum normalerweise, und haben uns diesmal das Thema Maklernachfolge angeschaut. Und da haben tatsächlich 1/3 der Makler gesagt, dass sie in den nächsten 1 bis 2 Jahren aufhören wollen. Das hat uns überrascht. Das war eine sehr große Zahl. Jetzt muss man sagen, vielleicht nimmt an so einer Umfrage auch eher jemand teil, der sich eh schon für das Thema interessiert. Mhm. Aber es zeigt, dass das Thema noch viel präsenter ist als vor einigen Jahren, wo wir eine ähnliche Frage schon mal gestellt hatten. Aber ja, sind die Makler trotzdem gerüstet? Das war ja die eigentliche Frage, um jetzt ihre Nachfolge einzuleiten. Da wäre ich doch noch sehr verhalten, besser informiert, ja, gut gerüstet, nur eingeschränkt.
Die unentschlossenen Makler gaben in ihrer Umfrage an, aus Sorge um ihre Kunden mit einer Nachfolgelösung zu zögern oder die Entscheidung als noch zu früh anzusehen. Für wie groß erachten Sie hier das Risiko, dass diese Makler den Absprung gewissermaßen nicht mehr rechtzeitig schaffen können?
Ja, da sind wir im Prinzip beim Kern der Sache. Allein das Bewusstsein, die Information und der Plan reicht nicht. Man muss es dann auch umsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass wir in vielen Fällen sehen, dass Makler das zu spät tun. Also sprich, dass sie, wir haben Fälle verstorbener Makler, Witwen, die sich an uns melden. Aber auch, wir haben langjährige Makler, mit denen wir lange in Kontakt sind, die plötzlich erkranken und sagen, ich kann jetzt nicht mehr, was machen wir jetzt? Und das sind so Fälle, die häufen sich auch in den letzten 1-2 Jahren sehr, sehr stark. Diese Sorge um den Kunden, die wird da falsch verstanden. Das eigentliche Risiko für den Kunden ist die ungeordnete Übergabe. Und von daher ist es eigentlich Pflicht an dem Kunden, die sorgfältig zu organisieren. Was man den Maklern dann aber noch als Erklärung zugutehalten müssen, ist, dass die meisten, was das Thema Datenaufbereitung angeht, überhaupt nicht in der Lage sind, von heute auf morgen ihren Bestand zu verkaufen. Also wir sind sehr stark mittlerweile darauf spezialisiert, bei Policen Direkt bei Beständen, die wir übernehmen, die Daten aufzubereiten und sehen, dass das eine sehr, sehr große Arbeit ist, weil mehr als 50% der Makler einfach da ein völliges Chaos in ihren Bestandsdaten haben und nicht von heute auf morgen einfach sagen können, ich übergebe das einem Nachfolger, weil das zu chaotisch ist.
Ja, nun ist das ja eigentlich besonders tragisch, denn für viele Makler ist der eigene Bestand ja eine tragende Säule für ihre Altersvorsorge. Und wenn da Wildwuchs herrscht, ist das natürlich, Sie sagten es auch schon, ja, besonders besorgniserregend. Nun dürfte es manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht überraschen, dass Verrentungsmodelle in Ihrer Umfrage beliebter abschneiden als der Unternehmens- oder Bestandsverkauf. Wie ist das zu deuten aus Ihrer Sicht?
Ja, also ganz genau erheben konnten wir nicht in der Umfrage, was die Gründe sind. Von daher ist das jetzt meine eigene Interpretation. Aber ich würde aus meinen Kontakten mit den Maklern, die das betrifft, sagen, dass es am Ende daran liegt, dass natürlich das Verrentungsmodell sehr viel lukrativer ist. Wir haben einfach eine große Gruppe an Maklern, die bei einem Bestandsverkauf zum Faktor 2,5, was das ist, was wir anbieten und denke ich auch schon deutlich über dem Marktschnitt ist, dass das nicht reicht, um gegebenenfalls sogar Jahrzehnte, die sich selbst und die eigene Hinterbliebene irgendwann vielleicht auch zu versorgen. Also das ist einfach nicht genug. In der Vergangenheit haben Makler deshalb ihre Bestände oft gar nicht verkauft und den Bestand einfach auslaufen lassen. Das geht aus verschiedenen Gründen heutzutage eigentlich gar nicht mehr und ist absolut verrückt, wenn man das noch macht. Und die Rente hat eigentlich diese Option Bestand auslaufen lassen abgelöst, weil sie weiterhin sicheren Einkommensflow sichert im Ruhestand und aber gleichzeitig eben nicht mehr die rechtlichen Risiken und operativen Risiken des Bestands auslaufen lassen hat. Also ich würde es so interpretieren, dass das tatsächlich die eigentliche Veränderung ist, die stattgefunden hat und vielen Maklern in der Altersvorsorge jetzt hilft mit der Verrentung.
Ja, Stichwort Bestand auslaufen lassen. Sie sagen bloß Finger weglassen davon, von dieser Option, die eigentlich keine ist. Wie viele machen das denn tatsächlich noch?
Ist schwer zu sagen. Es war eine Umfrage, wenn ich mich nicht täusche, ein einstelliger Prozentsatz, also sehr, sehr wenige. Jetzt ist es aber so, es gibt schon viele, die das vielleicht auch nicht so offen aussprechen, wenn man sie fragt. Oder wir sind selbst auch oft mit Maklern in Kontakt, die Interesse an unseren Modellen zeigen. Wo wir aber über Jahre sehen, dass die einfach gar nicht tätig werden. Also die verkaufen auch nicht an jemand anderen oder im Rahmen eines anderen Modells. Und die sind dann de facto, muss man sagen, in dem Modell Bestand auslaufen lassen unterwegs. Die wenigsten bekennen sich dazu offen. Aber ich würde sagen, dass die Dunkelziffer immer noch höher ist. Aber ja, sie wird kleiner, sie wird deutlich kleiner, auch weil der Regulator immer stärker durchgreift und mittlerweile eigentlich auch der Letzte verstanden hat, okay, wenn ich ohne Weiterbildung, ohne Kundenservice meinen Bestand einfach laufen lasse, dann ist das wirklich ein Verbrechen an dem Kunden und es ist am Ende auch rechtlich sehr, sehr gefährlich für mich als Makler. Ich drohe am Ende alles zu verlieren. Bei einem Einzelmakler ist es ja auch so, dass dann im Todesfall der Bestand komplett weg ist, also auch die Hinterbliebenen nicht abgesichert. Von daher setzt sich das langsam durch, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich immer noch sagen, dass vermutlich 20% der Makler in Deutschland diese Option wählen, Tendenz fallend.
Ja, immer noch beachtlich. Schauen wir mal auf die Maklerpools. Besonders spannend fand ich hier, dass die Pools bis auf wenige Ausnahmen beim Thema Nachfolge eigentlich keine Rolle für die Makler zu spielen haben. Zumindest geht das so aus Ihrer Umfrage hervor. Was machen die Pools falsch?
Ja, ich glaube, es sind nicht nur Versäumnisse beim Thema Nachfolge selbst, sondern die Fehler liegen eigentlich in der Vergangenheit. Der typische Makler hat eine ganze Reihe an Pool-Anbindungen. Wir sehen das ja häufig, dass Makler zu uns kommen und sagen, okay, ich habe hier irgendwie 10 Direktanbindungen und noch 2, 3 Pools on top. Und solche Makler sind in der Vergangenheit auch von den Pools immer wieder geködert worden mit natürlich Gratismodellen und haben sich da mal schnell angemeldet, haben ein bisschen was da abgeschlossen, ganz selektiv in Sparten, haben aber keine große Bindung zu diesem Maklerpool aufgebaut. Und wenn der jetzt hingeht und sagt, puh, ich will aber beim Thema Nachfolge sicherstellen, dass das an einen anderen Poolmakler geht, dann hat er eigentlich nicht die Beziehung zu dem Makler, die er bräuchte, um ihn da zu beeinflussen. Das trifft natürlich nicht auf alle Maklerpools zu. Es gibt auch Maklerpools, denen gelingt es, dass Makler dort einen Großteil ihrer Bestände hinbringen. Und die haben, nach meiner Einschätzung jetzt, das haben wir in unserer Umfrage nicht so speziell abfragen können, aber die haben vermutlich schon einen sehr großen Einfluss darauf, was der Makler macht. Nur auch da Schätzung, ich würde sagen, dass es nicht mal 10% der Makler in Deutschland sind, die so konzentriert mit einem Maklerpool zusammenarbeiten. Und entsprechend ist es für diese Makler gar nicht so relevant, was ein Einzelner ihrer Pools sagt. Für die ist viel wichtiger, dass sie mit ihrem Nachfolger jemanden haben, der aus den verschiedensten Quellen, also von allen Pools, MVPs oder auch Versicherern, die Daten ordentlich einholen kann und übertragen kann. Das ist der entscheidende Faktor. Und da ist vielleicht der zweite Punkt, den Maklerpools in der Breite noch nicht so gut machen. Die sind überhaupt nicht darauf spezialisiert, in Massenbestände von anderen Akteuren zu übertragen. Das ist ein schwieriges Geschäft und da muss man auch ein Stück weit investieren in die Prozesse. Da muss man wahrscheinlich auch ansetzen, wenn man beim Thema Nachfolge eine größere Rolle spielen will.
Ja, mit schwierigen Prozessen, da kennt sich die Nachfolgeberater ja aus, nur scheinen die gar nicht so wirklich einen Zulauf zu bekommen. Denn nur 10% ihrer Befragten sind offen für diese kostenpflichtigen Angebote von diesen Profis. Ist das nicht auch ein Riesenproblem, dass der Makler da ein bisschen geizig ist, in Anführungszeichen?
Ja, das sieht man immer wieder an verschiedenen Stellen, gar nicht nur bei diesem Thema Beratung. Man sieht es zum Beispiel auch beim Thema MVP, wo die Zahlungsbereitschaft oft sehr gering ist bei kleineren Maklern, generell bei Technik, aber eben auch an der Stelle. Man muss ein Stück weit differenzieren, um welche Makler es hier geht. Bei einem größeren Makler mit 20 Mitarbeitern, das wird das Thema Nachfolge so komplex, dass man das ohne Beratung vermutlich nicht absolvieren sollte, mal wenigstens mit dem Steuerberater sollte man sprechen, aber da kann auch ein Unternehmensberater im Zweifelsfall helfen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Bei kleineren Maklern lohnt sich das Engagement dieser Berater oft nicht für beide Seiten. Also der Maklerbestand ist eigentlich zu klein für die Rechnung, die der Nachfolgeberater stellen muss, um selbst ökonomisch vorzugehen. Und das führt dazu, dass die Nachfolgeberater, glaube ich, sehr stark auch medial wahrgenommen werden. Das zeigt auch unsere Umfrage an anderer Stelle. Also die Makler lesen durchaus, was da geschrieben wird oder in Fachvorträgen gehalten wird. Aber für die Masse der Makler ist dieser Service auch objektiv betrachtet, würde ich sagen, relativ teuer gemessen an dem Bestand, den die haben. Und entsprechend muss man sich da irgendwie auch anders helfen. Es ist aber immer noch vielleicht auch eine Chance da, mit niedrigschwelligen, günstigen Angeboten in diesen Markt noch stärker reinzugehen. Aber man muss immer berücksichtigen, dass die Zahlungsbereitschaft da sehr gering ist.
Ja, zumal man berücksichtigen muss, dass 2/3 der Befragten einen Jahresumsatz von maximal 60.000 Euro angaben in ihrer Studie. Aber das lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt. Das war Dr. Philipp Kantschek, Geschäftsführer von PolicenDirect. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken, es war mir eine Ehre.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.